Herzlich willkommen zum Story Power Podcast. Der Story Power Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen, mehr Gewinn zu erwirtschaften, mehr Umsatz, mehr Kunden zu bekommen, um für den einen oder anderen auch mehr Freiräume zu bekommen. Mein Name ist Ludwig Link und ich habe heute wieder einen Interviewpartner, genau gesagt eine Interviewpartnerin. Ich kenne sie schon, glaube 2 oder 3 Jahre mittlerweile über den Toastmaster Redeclub und sie beschäftigt sich eben auch mit dem Thema Storytelling. Ich habe heute hier Theodora Rudolph. Hallo Theodora.
Hallo Ludwig.
Schön, dass du da bist und dich bereitstellst, hier ein Interview zu geben. Sag mal ein paar Worte zu dir, woher du kommst, was du gerade zurzeit machst.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Storytellerin unter anderem. Ich war 17 Jahre Private Bankerin, jetzt bin ich schön raus. Okay. Das ist bereits schon eine Geschichte.
Okay.
Zurzeit bin ich Business Coach, Life Coach. Ich habe diverse Außenweiterbildungen absolviert und ich helfe Leute, ihre Geschichte zu ändern. Beziehungsweise, wenn sie sich als Anti-Held vorkommen, dass sie wieder zum Helden werden, dem sie schon sind, von Geburt her.
Ja, das ist ja ganz klar und prägnant, also vom Anti-Helden zum Helden wieder. Also sag immer gerne mal die Hintergründe, wie kamst du da drauf oder wie kamst du auf die Idee, dich mit dem Thema Storytelling zu beschäftigen? Wie ist das so entstanden?
Zuerst einmal, Stories beginnen mit Lesen und Zuhören. Mhm. Ich war schon immer eine Leseratte, schon als Kind. Dann vom ersten Studium her bin ich Sprachwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin. Da war sehr viel Literaturgeschichte, die ich rezipiert habe, Literaturanalyse, Prüfungen, verschiedene Kulturen gelernt. Dann bin ich halt Bankerin geworden. Da kamen andere Ausbildungen. Und ich hatte in meinem Job sehr viel, eigentlich primär Kundenkontakt, Sales, Reisen, Akquisition, dagegen zum Business und um harte Zahlen. Mhm. Und dann habe ich auch meine Kenntnisse aus meinen Kulturwissenschaftsstudien einsetzen können. Ich habe gesehen, je mehr mit den Kunden besprechen kann, umso besser die Beziehung. Wenn ich mit einem Kunden nur über Krediten spreche, dann ist die Beziehung wackelig. Und wenn ich mit einem Kunden darüber spreche, was er für Gedichte schreibt oder was er sonst macht, dann führt das zu Beziehungen, die Jahrzehnten leben.
Okay, da bist du da dazu kommen. Jetzt habe ich einen Vortrag gehört. Ja, wir bleiben noch etwas beim Thema Geschichte. Gilgamesch, du hast mal darüber was erzählt. Wofür steht denn Gilgamesch? Das hat auch anscheinend sehr, sehr viel mit Stories zu tun. Erzähl mir doch mal.
Gilgamesch ist einerseits eine Erzählung, eine epische Erzählung, die älteste Erzählung der Menschheit. 4000 Jahre mündliche Tradition, über 2000 Jahre schriftliche Tradition, Tonplatten haben die Geschichte festgehalten. Und ich habe Gilgamesch als Metapher für mein Coaching-Konzept ausgewählt. Denn Gilgamesch ist eine Heldenreise. Die Geschichte Gilgamesch ist vom mundänen Alltagsleben, von der Alltagswelt in die magische Welt, wo Wunder und Zauber geschehen. Dort findet er Lebenselixiere, dort erlebt er Heldentaten und kehrt in die Alltagswelt zurück als ein transformierter Mensch, um die Kenntnisse, Erkenntnisse weiterzugeben und andere ebenfalls zu transformieren. Und das ist mein Coaching-Konzept, zufälligerweise. Es beginnt dort,
okay, wo man spannend.
wo man stagniert, wo man sich als Anti-Held vorkommt. Dann geht es weiter, dort, wo die Ressourcen sind, dort, wo man Lösungen sucht und findet. Und man kommt in die Alltagswelt zurück, um sich und die Probleme zu transformieren. Mhm. Und das ist eine Metapher. Und zwar eine isomorphische Metapher. Okay. Das heißt, analog, die Geschichte der Heldenreise von Gilgamesch ist Metapher für die gleiche Transformation, die mit meinen Kunden geschieht.
Das ist so ein Leitfaden, auch also nicht nur eine Metapher, sondern ein Leitfaden für deine Kunden. Dann wissen sie, okay, jetzt bin ich da am Start, ja, dann habe ich das zu machen und dann gibt es so eine Rundreise, bis ich dann die Erkenntnisse habe, das Wissens, Know-how, um im Alltag wieder ja, Probleme besser anzugehen, anders anzugehen, um dann mehr zum Helden werden, Helden des eigenen Alltages, sei es im beruflichen oder im privaten. Aber das ist so richtig verstanden, ja.
Genau, eine Metapher für den Prozess, wo man einen Problemzustand hat, man findet Ressourcen, man bringt diese zwei Bereiche zusammen, sodass die Ressourcen überwiegen und das Problem dann verschwindet.
Das, hat sich das gleich angeboten? Du hast ja dich mit dem Thema Gilgamesch, also mit dem Heldenepos aus dem alten, mit dem ältesten Epos schon weit früher beschäftigt, oder? Durch deine Studien. Hat sich das erst durch deine Coaching-Ausbildung so ergeben, dass das, oder war das schon vorher irgendwie der Prozess?
Was kam zuerst, meinst du? Ich würde sagen, Gilgamesch ist nicht der einzige Held, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Er ist auch ein Archetyp überhaupt für Helden. Er ist der älteste, der erste Held. Aber wenn man sich andere Heldengeschichten anschaut, da sind sehr viele Gemeinsamkeiten. Und der Gilgamesch-Epos ist mit dem interessant, dass alle Elemente, die eine Geschichte ausmachen, eine Erzählung bereits vorhanden sind. Mhm. Ich habe mich natürlich auch mit anderen Helden auseinandergesetzt, beziehungsweise mit anderen Geschichten, epischen Geschichten, Mythen, Mythologie, schon als Kind. Und ich habe irgendwie für mich so die Merkmale eines Helden so zusammensynthesiert. Schon in der Schule habe ich da so einen Trick für mich gefunden, dass ich quasi der Archetyp des Heldens für mich so hatte und den konnte ich für Schulaufsätze so anpassen, dass ich einen Schulaufsatz, eine Hausaufgabe mit Leichtigkeit schreiben konnte, weil die Helden, seien wir ehrlich, die haben sehr viele Merkmale, die allen gemeinsam sind.
Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, dass der Gilgamesch alle Elemente einer Story hat. Gehen wir mal gerade zu den Fragen, was ist denn eine gute Story? Oder für dich, was gehört alles zu einer guten Story?
Also die Grundstruktur einer Story ist, es gibt eine Ausgangssituation, ein Zustand oder eine Sequenz, die wird unterbrochen, dann geschehen Dinge und dann geschieht eine Transformation, die auch eine emotionale Transformation ist. Jemand ist nicht mehr der gleiche Mensch. Jemand ist dadurch gewachsen. Jemand hat sich dadurch verändert, weiterentwickelt. Und auch wenn diese Lehren dem Helden vielleicht das Leben kosten, trotzdem ist er durch die Erlebnisse transformiert. Und das geschieht auch mit Gilgamesch. Er startet sein Leben in Uruk, wo er König ist. Mhm. Dann kommt Übel. Er geht auf eine Reise, auf eine Suche und erlebt Dinge, begegnet Monster, begegnet Feinde, findet Verbündete, begegnet Mentoren Und dann kehrt jemand zurück mit den Geschenken seines Wissens. Und das ist die Grundstruktur einer Geschichte. Man kann natürlich einzelne Elemente so ausbauen, weiter ausbauen. Und das haben die professionellen Geschichtenerzähler früher gemacht. Die hatten ein Portfolio, ein Stockportfolio von 5 oder 10 Geschichten. Und die konnten sie so beliebig skalieren. Die konnten sagen, der Held ging von A nach B, oder? Oder die hatten andere Elemente, wo der Held in anderen Mini-Geschichten verwickelt war, andere Leute begegnet hat. Und das ist so die gleiche Struktur, mehrmals replizierbar.
Jetzt zu dem Teil, ich habe dich jetzt erlebt, auch dass du in den Vorträgen immer wieder mal Geschichten erzählst. Und wie machst du das? Wie entstehen Geschichten bei dir? Ist das eher spontan oder hast du was vorbereitet? Wie entsteht bei dir eine Geschichte, Theodora?
Erstens will ich sagen, Geschichten erzählen ist nicht dasselbe wie Geschichten schreiben. Also viele Leute haben in Erinnerung Erlebnisse wie Schulaufgaben, wo sie überfordert waren. Geschichten erzählen ist sehr einfach und natürlich, weil wir lebenslänglich eigentlich Geschichten erzählen. Wir haben so viele Erlebnisse, wir haben ein lebenslang Geschichten gesammelt. Wir sind laufende Geschichten. Und Geschichten erzählen, das geschieht immer in einem Kontext, wo man Zuhörer hat. Und diese Zuhörer sind Teil der Geschichte, des Geschichtenerzählens. Die Zuhörer mit ihren Reaktionen, die prägen die Erzählung. Man kann die gleiche Geschichte auf verschiedenen Arten erzählen, je nach Absicht. Und das ist das zweite Element. Der Erzähler hat immer eine Absicht. Er will mit dieser Geschichte etwas bewirken. Und das, was er bewirken möchte, ist normalerweise eine emotionale Transformation beim Zuhörer. Okay. Das ist der Effekt, wie beim Gilgamesch. Er will irgendwo starten und die Geschichte etwas bewirken. Wenn keine Klarheit darüber besteht, ist der Kontext schlecht gesetzt. Also Kontext, man braucht auch ein Okay, um loszulegen, eine Geschichte zu erzählen. Man geht nicht einfach so Geschichten erzählen. Also wenn diese Sachen gegeben sind, wenn klar sind, dann kann man aus einer ganz, ganz simple Geschichte etwas Aufregendes machen, das genau auf diesen Zuhörer zugeschnitten ist, dass auf keinen einzigen Zuhörer der gleiche Effekt haben könnte. Eine Geschichte, die gerade spontan aus der Hüfte entstanden ist und die eigentlich, wenn man genau hinschaut, nichts Spezielles ist und trotzdem für diesen Kontext, für diesen Zweck und für diese Situation das Beste ist. Ich kann ein Beispiel geben. Einmal habe ich einem Kunden eine Geschichte erzählt über Orangen. Weil Orange ist etwas, was er als Figur produziert hat. Und irgendwie wurde klar im Gespräch, dass die Form, die Farbe, er hat die Frucht nicht benannt. Aber er hat irgendwie mit seinen eigenen Worten das Bild produziert. Und ich habe eine Geschichte produziert, die das erste Element war ein Kinderlied, wo ein Kind ein Bild malt mit Orangenhimmel, Orangenbäume, Orangenfelder, Orangengitarren spielen, Orangenmusik. Da habe ich ihn gefragt, weißt du noch, da war dieses Lied, dann habe ich irgendwie eine zweite Geschichte eingebaut, da ging es um Pseudopropheten, Pseudo-Coaches. Da kam mir in den Sinn die Schweizer Tennisspielerin Patti Schnider, die war mal mit jemandem, der sie auf Orangensaft gebracht hat und die sind überall herum gelaufen mit Terrassen voller Orangen und Pressmaschinen. Das war eine Geschichte über Vertrauen, über Irreführung. Und die dritte Geschichte war chinesische Medizin, wo die Orangen das Gehirn symbolisiert und wo die Schalen den Neokortex symbolisieren und die heilen sogar mentale Zustände mit Orangen. Würde diese Geschichte auf jemanden einen Eindruck machen? Wohl kaum. Dieser Mensch hat sie immer noch im Kopf. Und bei ihm hat diese Geschichte einen sehr großen Effekt bewirkt, so dass er dann sehr viel aus diesem Gespräch herausgeholt hat. Das ist ein Beispiel, wie Geschichten aus dem Nichts entstehen mit dem Material, wo das Gegenüber gerade animiert.
Wir sind, genau, du hast es also eine verschiedene Vorgehensweise auch beschrieben. Gehen wir etwas tiefer. Ich habe von dir gehört, eine Technik, die heißt verschachtelte Schleifen. Ich bin gerade drauf gekommen, weil du drei Geschichten erzählt hast und wir haben da auch mal uns unterhalten. Du hast mir auch einen Tipp gegeben mit den Nested Loops, heißt auch. Genau. Erklär mal, was bedeutet verschachtelte Schleifen, Nested Loops.
Das habe ich gerade demonstriert. Die Loops können auch 5 sein. Auch 12 sein. Ich finde 3 bis 5 optimal. Der Begriff kommt aus der Informatik, Nested Loops, und er wird in Storytelling eingesetzt, um Geschichten spannender zu machen. Warum werden sie spannender? Weil wir so gebaut sind, dass wir unbewusst auf einen Abschluss hinsteuern. Und wenn der Abschluss nicht kommt, wenn er fährt, dann sind wir sehr, sehr präsent, sehr, sehr angespannt. Und wenn du jemanden beginnst, eine Geschichte zu erzählen, nicht zu Ende bringst, er würde dich womöglich jahrelang später danach fragen, wie ging das jetzt? Dieser Effekt ist in der Psychologie bekannt als der Seegarnik-Effekt nach einer Psychologin, die sich damit beschäftigt hat, dass wenn unter einer Situation sozusagen kein Strick gezogen wurde, ist die Situation noch offen, noch im Bewusstsein präsent. Und das kann man so bei Storytelling erzählen, indem man Geschichten nicht zu Ende erzählt, bevor man die Hauptaussage gemacht hat, oder? Um die Aufmerksamkeit zugespitzt zu halten. Also wenn du 7 Geschichten hintereinander erzählst und da einfach eine, dann schließt du sie, dann zweite, dann nach der 7. Geschichte weiß man nicht mehr, was die erste mit der zweiten zu tun hatte. Aber wenn du eine Geschichte beginnst, nicht zu Ende erzählst, sondern kurz vor dem Schluss oder auf dem Höhepunkt unterbrichst, beginnst eine zweite Geschichte zu erzählen, dann wieder nicht zu Ende erzählen, sondern unterbrechen, dann beginnst eine dritte Geschichte zu erzählen und dann ist das Unterbewusste vom Gegenüber voll angespannt. Wie geht das weiter? Dann kannst du, wenn du ein Manager bist und deine Mitarbeiter für deine Vision rekrutieren willst, dass sie diese Welt mitgestalten wollen, aus der deine Vision besteht, dann ist das der Moment für den Leitsatz oder für das, was du deinen Mitarbeitern geben willst als Motto für das Geschäftsjahr, oder? Das ist der Moment der Spitzenaufmerksamkeit. Und dann musst du die Geschichten zumachen, sozusagen abschließen in so Rückwärtsordnung, zuerst die letzte, dann die dritte und die zweite und dann die erste Geschichte, mit der du gestartet hast. Weil das haben wir auch bei Gilgamesch gesehen. Geschichten, die haben so eine Kreisstruktur. Die fangen von einem Ort mit einem Helden und dann wird ein voller Kreis so vollendet, abgeschlossen. Diese Struktur habe ich getestet, auch im Coaching, wenn ich so metaphorische Geschichten erzähle, um meinen bestimmten emotionalen Effekt zu bewirken. Und der Effekt lässt sich auch so als ein Trick verwenden. Das ist noch ein Trick, wenn man Aufzählungen macht. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich werde jetzt die 5 Elemente, Schlüssel, Keys, Schritte aufzählen, dann sage ich aber nur 4. Bewusst würde man das gar nicht wahrnehmen, dass ich 5 versprochen habe, nur 4 gesagt habe. Aber das Unterbewusste ist noch offen und wartet noch auf den Abschluss. Und das bewirkt, dass die 4 Elemente, die ich erwähnt habe, umso präsenter im Kopf sind, umso fester sich einprägen. Das ist auch der Zeigarnik-Effekt.
Okay. Wunderbar, Theodora. Jetzt haben wir Verschiedenes erfahren. Einerseits einige Techniken und jetzt auch schon teilweise eine Erfahrung oder Erfahrungen, die du im Business auch machst, also zum Coaching. Hast du noch irgendwie Erfahrungen, worüber du berichten kannst im Zusammenhang mit Storytelling? Was du hast du sonst noch erfahren? Du hast jetzt gerade vorher ein Beispiel gebracht mit mit der Orangen. Darüber hinaus, was hast du da noch an Erfahrungen gesammelt? Vortrag haben wir auch gerade einen Tipp bekommen. Was hast du da noch?
Also man kann sich fragen, warum es überhaupt beim Storytelling geht. Warum? Hörst du mich?
Ja.
Warum ist das ein Instrument im Coaching oder warum ist das so wirksam? Und das hat damit zu tun, dass Storys sehr emotional wirken und emotionale Zustände beeinflussen. Und man kann einerseits durch eine Geschichte das Gegenüber so emotional beeinflussen. Andererseits, wenn man selbst in einem bestimmten Zustand ist, kann man auch so Geschichten produzieren aus diesem emotionalen Zustand heraus. Es geht nicht anders sogar, wenn man enthusiastisch wirken will, wenn man eine enthusiastische Geschichte erzählen will, um Mitarbeiter zu motivieren, für die Ziele zu begeistern, dann bringt es nicht, wenn man in einem depressiven Zustand ist. Oder? Mhm. Das ist nicht kongruent. Das würde gar nicht gehen. Aus schlechten Zuständen kann man nur schlechte Geschichten produzieren und schlechte Entscheide treffen. Mhm. Also, um gute Entscheide zu treffen, soll man sich zuerst in einen guten Zustand bringen. Und das geht am besten durch Geschichten. Und so der erste Schritt, wenn man überhaupt mit Menschen sprechen will, ist, sich mal anzuschauen, wie bin ich eigentlich drauf? Wie würde es jemandem nach dem Gespräch mit mir gehen? Und es empfiehlt sich, ich empfehle es auch in meinem Coaching, immer darauf zu zielen, dass man das Gegenüber in einem besseren Zustand hinterlässt als vor dem Gespräch. Es muss nicht viel besser sein, es reicht ganz, ganz wenig besser. Okay. Aber dass die Bilanz, das Saldo positiv ist, dass man mit dem, was man sagt, was man erzählt, beim Gegenüber eine Bewegung Richtung positive emotionale Zustände bewirkt. Und dann kommen auch Geschichten, die entsprechend positiv sind, von beiden Seiten.
Okay, gehen wir gerade da weiter. Jetzt haben wir von Erfahrungen, deinen Erfahrungen erfahren, einige Techniken, Gilgamesh. Jetzt wenn jemand sagt, okay, ich möchte ein guter Storyteller werden, was braucht's dazu? Man fängt mit kleinen Schritten an, aber was meinst du, was es dazu braucht, um ein guter Storyteller, was auch immer gut dann ist, ja? Also, das heißt, in deinem Sinne wäre es, Stories so zu erzählen, dass sie eine transformatorische Wirkung haben.
Storytelling beginnt mit Stories hören und lesen, wie ich am Anfang gesagt habe. Mhm. Man soll zuerst mal Stories zu sammeln, zu lesen und auch zuzuhören. Bevor man loslegt, hört man auch zu. oder? Und Story sammeln, die größte Quelle ist die eigene Geschichte, weil jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte. Wenn man zurückschaut in seine Kindheit, in seine Entwicklung, jeder ist mal ein Kind gewesen und hat gelernt, Dinge zu machen, die schwer erschienen, dann wurden sie auf einmal leicht. Dabei musste man nicht einmal groß etwas tun dafür. Man hat sich entwickelt. Jeder von uns ist das Produkt einer Evolution von Milliarden Jahren. Jeder von uns ist speziell. Und das ist bereits schon mal eine Quelle von Geschichten, eigene Erfolgserlebnisse, eigene Aha-Momente, eigene Geschichte mit Mentoren, mit Verbündeten, mit Hindernissen, die man überwunden hat. Zuerst mal so ein Stockportfolio aus eigenen Geschichten zusammenstellen, die man auch mit emotionalen Zuständen assoziiert, zum Beispiel Siegesgefühl oder Gefühl der Stärke oder Gefühl der Kompetenz. Jetzt weiß ich, wo es durchgeht. Jetzt weiß ich. Oder solche starke Momente, die jeder von uns hat, mit konkreten Geschichten assoziieren und das im eigenen Portfolio haben. Und wenn es dazu kommt, wenn man eine Geschichte braucht, dann kann man da von diesem Portfolio sich bedienen. Man muss nicht eins zu eins sagen, ja, als ich in der dritten Klasse war oder im Schullager. Nein, aber man kann analoge Geschichten erzählen. Man kann, ja, das ist wahrscheinlich so ein Sales Call. Es gibt so viel und die erkennt man sofort, oder? Schon in den ersten 20 Sekunden weiß man, man hat mit einem Verkäufer zu tun, weil das ist jetzt die Einstellung, die er hat, oder? Die merkt man. Er will mir etwas geben, was ich nicht unbedingt brauche. Und mit Geschichten kann man genau das geben, was für das Gegenüber gut ist, oder? Okay. Und man kann etwas nehmen. Sagen wir, du erzählst mir eine Geschichte, wie du über den Tisch gezogen wurdest. Sagen wir in den Ferien, dann hat man dir mehr auf die Rechnung getan, als du konsumiert hast. Und du kommst dir vor, dass dir das Geschenk ist. Da kann ich dann zum Beispiel eine Geschichte produzieren, nicht wie ich in einem Restaurant über den Tisch gezogen wurde, sondern wie ich mit dem Gefühl von sich dumm fühlen zurechtkomme. Oder ich kann sagen, ja, was ist jetzt, wofür ist das ein Beispiel, über den Tisch gezogen zu werden? Was ist da die Emotion, die dadurch ausgelöst wird. Ja, Enttäuschung, Selbstenttäuschung, sich dumm vorkommen. Okay, dann kann ich dann das runterskalieren. Ja, was wäre ein Beispiel für das? Ja, ein Beispiel für das wäre dann eine andere Situation, wo ich zum Beispiel das gleiche Buch zweimal gekauft habe, einmal auf Kindle und einmal auf einmal im Buchladen in den Ferien und irgendwie, das ist auch so ein Gefühl, wo ich mir sage, Mensch, bist du denn so dumm? Okay, was ist da identisch? Das sind zwei verschiedene Geschichten, aber das grundlegende Gefühl, die grundlegende Emotion ist, von sich selbst enttäuscht zu sein. Und ich kann dir dann weiter erzählen. Etwas im Sinne, okay, dumm gelaufen. Aber das ist ein Fehler, der mir nie wieder passieren kann. Ja. Jetzt habe ich etwas daraus gelernt. Jetzt bin ich schlauer, jetzt bin ich weniger dumm. Also, und während ich dir das erzähle, bewirkt das bei dir auch eine emotionale Transformation, so dass du dir sagst, okay, dumm gelaufen, aber was soll das? Hingegen, wenn ich dir sagen würde, aber Ludwig, das ist jetzt blöd, hast du denn nicht geguckt? Konntest du nicht rechnen? habe ich dir nicht geholfen. Mit deiner Story hingegen kann ich dein Erlebnis so beeinflussen, dass du nach dem Gespräch mit mir dich besser fühlst, was diese Geschichte betrifft. Und das ist das Ziel, finde ich, wo man mit Stories sucht und wo man mit Stories gut erreichen kann. Darum lohnt es sich, zu lernen oder wenigstens zu realisieren, dass es einfach ist und natürlich ist.
Wunderbar, Theodora. Jetzt haben wir da von deinen Erfahrungen erfahren mit Storytelling. Du hast uns vorher einige Techniken gesagt auch und du hast auch uns jetzt beschrieben, wie du die Stories in deiner Arbeit einsetzt. Zum Abschluss hast du noch eine Heldengeschichte von einem deiner Kunden. Fällt dir da gerade noch was ein?
Ja, ich habe verschiedene Erfahrungsberichte auf der Webseite und die sind in verschiedenen Sprachen, weil ich arbeite in englischer, deutscher, russischer Sprache. Ich bin Bulgarin. Wenn du auf meine Webseite schaust, dann gibt es mehrere Testimonials. Und die Quintessenz von allen diesen Geschichten ist, wie leicht es ist, sich zu verändern. Und das ist auch die Grundlage meines Coachingskonzepts, dass die Veränderung stets geschieht, oder? Und dass man oft nichts Spezielles dafür tun muss. Man kann sie einsetzen, man kann sie zelebrieren, vielleicht, aber die Stories, die meine Kunden erzählen, sind das alles Leichtigste.
Okay. Sag uns mal nochmal deine Internetseite, gib's gerade mal durch.
Die Internetseite ist www.theodorarudolf.com. Und dort schreibe ich einen Blog.
Gut.
Dort sind viele Ressourcen.
Okay. Da kann dann jeder, der sich da tiefergehend beschäftigen will mit dem Thema, auf deinen Blog gehen und am besten natürlich auch gleich anrufen, wenn er da ein spezielles Coaching und der Punkt ist der, dass es bei dir die Transformationscoaching, die Änderung leicht geht. Es ist nicht so eine schwierige Aufgabe, dass man da irgendwas wie so einen Stein im Berg hochrollen muss, sondern nein, es geht auch anders. Jawohl, Theodora.
Ja.
Ich bedanke mich mal für die Zeit, die du heute da mir zur Verfügung gestellt hast, deine Inputs für meine Zuhörer. Möchtest du noch was sagen zum Schluss? Für meine Zuhörer noch?
Ja, ich möchte den Zuhörern sagen, dass Storytelling nur schwer ist, wenn man das schwer macht. Okay. Wenn man einsieht, dass man das sowieso macht, dann kann man die Energie darauf einsetzen, dass die Stories geschickter sind, prägnanter, aufregender. Aber dass wir alle geborene Erzähler sind, weil wir lebenslängliche Erfahrungen und Erlebnisse sammeln und Lehren ziehen, die wir umsetzen können.
Das war ein wunderbares Schlusswort, Theodora. Ich bedanke mich auch meinen Zuhörern, dass sie wieder dabei waren beim Story Power Podcast. Das war heute die Episode mit Theodora Rudolf. Den Blogbeitrag finden Sie unter www.storypower.ch/Rudolf. Ich buchstabiere nochmal Rudolf, das ist Rudolf. www.storypower.ch/Rudolf. Bewerten Sie diesen Podcast, erzählen Sie es weiter. Wenn Sie auch Fragen haben oder Wünsche, Anregungen zu diesem Thema Storytelling im Business, schreiben Sie mir an info@ludwiglink.ch, Link mit 2G. Ich freue mich, wenn ich Sie wieder bei der nächsten Episode dabei habe. Und denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link.